Radio SRF.
Am Sonntag endet in Georgien die Amtszeit von Michail Saakaschwili nach 10 Jahren. Denn der stille Held der Rosenrevolution darf nach 2 Amtsperioden nicht mehr antreten. Das Volk wählt einen neuen Staatspräsidenten. Warum das spannend sein soll, erklärt Peter Giesling. Unser Korrespondent ist vor wenigen Tagen aus dem Land in Vorderasien zurückgekehrt und hat viel gesehen. Eine Hauptstadt mit vielen Leuten ohne Arbeit und kaputten Häusern. Ein Grenzgebiet zu Südossetien, wo Spuren des Kaukasuskrieges von 2008 sichtbar sind und die Russen Grenzzäune bauen. Ein Land zwischen Russland und der EU. Peter Giesling ist jetzt Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Peter Giesling, Sie sind zurück von einer Reise auf Georgien. Wir haben Leute auf der Strasse gehört, die Sie interviewt haben. Und ich möchte mich erinnern, vor einem Jahr haben wir zusammen schon mal über Georgien geredet. Dort ist es um Präsidentschaftswahlen gegangen. Und dort war so etwas wie Aufbruchstimmung gewesen. Der georgische Traum, das Parteienbündnis, ist dort gross im Kurs gewesen, hat dann auch gewonnen. Jetzt, nachdem wir Ihre Reportage gehört haben, hat man so den Eindruck, es ist gar nicht mehr so viel spürbar. Sind dann die Leute enttäuscht von diesem Traum?
Ja, das kann man nicht sagen. Es ist einfach das letzte Jahr, am 1. Oktober vom letzten Jahr, um sehr viel mehr gegangen, nämlich um einen eigentlichen Wachtwechsel bei diesen Parlamentswahlen. Und parallel zu diesen Parlamentswahlen ist eben auch die Funktion vom Staatspräsidenten geändert worden. Der Staatspräsident, das Amt hat jetzt immer noch der Michail Saakaschwili inne, der hat eigentlich mehr nur noch so eine symbolische, repräsentative Funktion. Man hat jetzt eine Art Cohabitation gehabt, das heisst auf der einen Seite immer noch der Saakaschwili, der früher einmal ein Held war und jetzt aber von vielen verachtet wird, weil er eben immer autoritär geworden ist. Und auf der anderen Seite haben wir ein Parteienbündnis, wo eben der Bizina Ivanishvili, ein Multimilliardär geschmiedet hat, wo einen neuen Kurs fährt, einen russlandfreundlicheren Kurs und vor allem einen Kurs mit weniger Repression. Und das ist eigentlich das Wichtige. Vor allem Journalisten, liberale Politiker oder ehemalige oppositionelle Wirtschaftsleute, die sagen, es sei sehr viel besser geworden, auch atmosphärisch im Land. Und das meint übrigens auch der renommierte Schweizer Botschafter in Georgien, der Günther Bächler.
Ja, es gab im ganzen Land eigentlich ein Aufatmen, weil doch der Druck der früheren Regierung auf die Leute im Bereich auch der Gefängnisse, der Menschenrechte insgesamt, der Wirtschaft recht groß war. Das ist eigentlich von einem Tag auf den anderen, ist dieser Druck weggefallen.
Und das haben mir auch andere, vor allem auch Wirtschaftsleute, bestätigt. Die Regierung, noch unter dem Saakaschwili, dem jetzigen Präsident, der eben dort mal noch bis vor einem Jahr sehr viel Macht hat können ausüben, der hat auch gewisse Wirtschaftsbereiche unter die Knoten genommen, Stichwort Korruption.
Also nicht alles so düster. Ich komme zurück auf die Partie von Bizina Ivanishvili. Georgischer Traum. Wo, könnte man dann sagen, hat sich der Traum auch verwirklicht?
Also auf der einen Seite hat sich die Beziehung zu Russland, das ist ja ein wichtiger Nachbarn im Norden von Georgien, ein bisschen verbessert. Georgien kann wieder Wein, Mineralwasser exportieren. Es gibt wieder direkte Flugverbindungen zwischen Moskau und Tiflis. Obwohl natürlich Georgien auch unter der neuen Regierung sich versucht, der EU anzunähern, möglichst auch im westlichen Verteidigungsbündnis NATO beitreten. Aber die neue Regierung ist natürlich erst seit einem Jahr eben im Amt, hat sich zuerst konsolidieren und darum hat sie natürlich Mühe gehabt, einfach in dieser kurzen Zeit im Grunde genommen alles auf den Weg zu bringen.
Sie haben ein paar Fotos geschickt zur Vorbereitung von dem Tagesgespräch und eins ist mir so geblieben, da sieht man eine Art wie so etwas wie ein Hinterhof, das sind baufällige Häuser, die Stege sind in nicht so gutem Zustand. Das sieht wirklich so aus, als wenn die eine Reparatur brauchen könnten. Es sind Häuser in der Hauptstadt von Georgien, in Tiflis. Ist das so etwas eine Ausnahme oder ist das schon typisch für den Alltag in Georgien?
Ich glaube, die Fotos sind übrigens auch für die Hörerinnen und Hörer zu sehen auf der Internetseite von SRF Radio. Und es ist tatsächlich so, für uns Westler ist das eine sehr idyllische Altstadt, vor allem in Tiflis, aber sehr vieles ist einfach sehr, sehr verlottert, baufällig. Und für die Leute dort, die dort leben, ist es nicht sehr einfach. Die Heizungen funktionieren schlecht, die Strassen sind schlecht. Und vor allem auch, wenn man dann ein bisschen aufs Land geht, in den Dörfer setzt, zum Teil wirklich eine Art, wie man bei uns sagt, Gott verlassen aus.
Und in Ihrem Beitrag, da hört man am Schluss, hört man auch Tagelöhner, die auf Arbeit warten. Der Milliardär und der Premierminister Ivanishvili, der hat ja versprochen, es gibt einen Wirtschaftsaufschwung, aber so ein Rezept gegen Arbeitslosigkeit hat er irgendetwas so bieten können?
Er hat jetzt in den letzten Jahren vor allem einfach Leute direkt unterstützt, mit seinem vielen Geld, ganze Dörfer versucht, neu aufzubauen. Aber die Taglöhner, die gibt es nach wie vor. Und Georgien leidet eben auf der einen Seite auch unter sehr schwierigen Handelsrouten. Georgien ist eine Art bisschen eingekesselt. Also der Grenzverkehr, der läuft nur ganz langsam, eben Richtung Norden, denn Richtung Westen ist der Eisenbahnverkehr schon lange blockiert wegen Abchasien. Dort gibt es keine Eisenbahnverbindung mehr. Und eine neue Zugverbindung ist im Moment erst im Bau, am Planen. Man will im Grunde genommen eine Eisenbahnverbindung jetzt einrichten zwischen der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Über Tiflis sind es türkische Kars, aber das sind alles noch Zukunftsprojekte. Das heisst, Georgien hat Mühe im Grunde genommen, auch logistisch seine Produkte einerseits zu exportieren, und es ist relativ teuer, Waren nach Georgien selber zu bringen. Und es gibt dort auch nur sehr bescheidene Industrie. Sehr viele Georgierinnen und Georgier, die leben von einer Art Selbstversorgung oder vom Tauschhandel und vom Weinbau. Und die Industrie ist im Grunde genommen einfach an den Boden gewirtschaftet gewesen, nach dem Zusammenbruch von der ehemaligen Sowjetunion und der damaligen Planwirtschaft.
Also da hat sich nicht wahnsinnig viel geändert, wenn ich mir vorstelle. Also man würde sogar noch etwas produzieren, aber dann bringt man es nicht einmal weg. Also wirklich, die Eisenbahn, die gibt es eigentlich nicht, und man kann die Ware gar nicht fortbringen. Das habe ich richtig verstanden.
Es gibt die Eisenbahn, die geht einfach Richtung Osten, aber Georgien wird natürlich auch Richtung Westen besser können exportieren. Das funktioniert im Moment einerseits auf dem Luftweg oder natürlich über das Schwarze Meer, von den Schwarzmeerhäfen Batumi oder von Botius, aber das ist relativ kompliziert. Und zum Teil, also Georgien lebt wirtschaftlich vor allem einerseits vom Autoimport, das heisst, Georgierinnen und Georgier, die importieren zum Beispiel Occasionsautos aus Deutschland, bringen die nach Georgien und dort werden die dann weiterverkauft nach Zentralasien, nach Kasachstan, aus Pakistan und so weiter. Und dann ein wichtiger, in Anführungszeichen, Wirtschaftsmotor sind auch die Entwicklungs- und Fördergelder, die Georgien immer noch, vor allem seit dem Krieg von 2008, vom westlichen Russland kriegt.
Wo wir vor einem Jahr geredet haben über Georgien, das war bei den Parlamentswahlen, da war eine grosse Empörung wegen dem Video, das Misshandlungen im Gefängnis gezeigt hat. Jetzt haben wir vorhin den Günther Bächler gehört, wo er gesagt hat, Menschenrechtsverletzungen, und so ist es auch besser geworden. Wie schätzen Sie das ein, Peter Giesling?
Es sind wirklich sehr, sehr viele politische Gefangene, zum Teil natürlich auch Kleinkriminelle, dann entlassen worden, nach dem politischen Wechsel vom letzten Herbst. Und es sind dann eben Leute, die sich eben so Sachen zu Schulden geholt haben, wie die Folterungen in den georgischen Gefängnis gesteckt worden. Also früher, vor dem politischen Wechsel von vor einem Jahr, hat man von politischen Gefangenen geredet, unter dem Michael Saakashvili, und seine heutigen Gegner, also die Partei von Saakashvili, die redet heute zum Teil, aber nicht ganz zu Recht, von einer Rachejustiz von der neuen Regierung unter dem Bizina Ivanishvili.
Was halten denn die Leute jetzt eigentlich vom Premierminister Ivanishvili nach einem Jahr?
Die waren am Anfang sehr skeptisch, weil er sehr, sehr reich war. Und auch wir, die Journalisten, die Westlichen, die haben versucht, irgendwie herauszufinden, ob da nicht auch die Mafia im Spiel ist, wenn jemand so zu Milliarden Koka sich zwar gleichzeitig als Mäzen beteiligt am Aufbau des Landes, aber heute, muss ich sagen, ist der Ivanishvili sehr geachtet, und er hat wirklich eine sehr eine gute Art, ein Charisma, wo er vor allem auch bei Jugendlichen gut ankommt. Am 1. Oktober, als ich in Tiflis war, da hat man ein Jahr politischen Wandel gefeiert, und da haben sich auch jugendliche Anhänger vom Parteienbündnis Georgischer Traum versammelt, die durch im Zentrum von Tiflis. Und dort hat dann kurz auch der Bizina Ivanishvili eine Rede gehalten. Und da konnte ich mich auch wieder davon überzeugen, wenn er wirklich seine Zuhörerinnen und Zuhörer fesseln kann.
Gau imarjote, mi kurev den Mitrial, ev den Achte, baum ka zraunda der Geiges. Im den Atuja vidarzen ne bulirun, gau imarjote. Zalian gara matuja vidarzen ne bulir, ametu kargat vitsnop, kartul chachs, met kargat gitsnop, tkwen adzalai tschenshi.
Ja, das ist jetzt schwierig zu verstehen. Das ist eben georgisch.
Tatsächlich.
Ivanishvili hat gesagt, eben, er sei sich vor einem Jahr eigentlich sicher gewesen, obwohl viele daran nicht geglaubt haben, dass man die politische Situation wirklich auf eine friedliche Art könne ändern in Georgien. Aber er hat auch gleichzeitig gemeint, man dürfe jetzt nicht übermütig werden. Und wie gesagt, die Leute haben geklatscht und sind begeistert gewesen. Ähnlich wie ich im Grunde noch mich selber auch mal können begeistern bei einem Interview, das ich vor anderthalb Jahren mit dem Bizina Ivanishvili machen konnte.
Jetzt zieht er sich aber aus der Politik zurück. Er hat das immer angekündigt, er hat gesagt, ein, zwei Jahre und dann wirklich fertig. Also das bleibt dabei? Sind dann die Leute enttäuscht?
Ja, das muss ich sagen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so geschickt. Er hat das immer gesagt, er sei letztlich kein Politiker, er sei ein Geschäftsmann, weil ich nur aus Idealismus jetzt in der Politik mitmische, um eben zu diesen Veränderungen beizutragen. Und jetzt hat er gesagt, er würde vielleicht schon diesen Sonntag eben zurücktreten oder auf jeden Fall bis Ende des Jahres. Und das kommt nicht bei allen gut an in Georgien. Die sagen, wir haben im Grunde genommen den georgischen Traum wegen Bizina Ivanischvili gewählt. Also einfach ihn als Person. Und die sind zum Teil schon sehr enttäuscht, dass er sich jetzt zurückziehen will. Jedenfalls aus der Politik, in der Wirtschaft wird er nach wie vor mitmachen und das Land unterstützen.
Wechseln wir mal ans Gebiet innerhalb von Georgien. Sie sind im Grenzgebiet von Südossetien. Ich erinnere, vor 5 Jahren war der Kaukasuskrieg. Georgien hat Südossetien und Abchasien zurückgewählt. Russland hat die Truppen gestoppt, hat eingegriffen. Sie, Peter Gisling, sind im Grenzgebiet Südossetien. Wie präsent ist dort der Krieg noch?
Er ist natürlich sehr, sehr präsent. Vor allem dort, eben, weil zum Teil jetzt das neue sogenannte südossetische Territorium beispielsweise, das geht quer durch die georgischen Dörfer, Touren in der Nähe von Gori zum Beispiel, bin ich dort in Tizi gesehen, in einem kleinen Weiler, und dort haben jetzt die russischen Helfer, die russischen Truppen, die eben die Südossetien unterstützen, einen neuen Grenzzaun gebaut, und der Grenzzaun, der schirmt jetzt die Bevölkerung dort ab, einerseits von ihren Weidefeldern, von dem Land, das sie bebaut haben, und vor allem, und das hat die Leute sehr betroffen gemacht, auch vom Dorffriedhof dort.
Was heisst eigentlich, wenn ein Bauer Land hat und sich auch zum Beispiel auf die andere Seite verirrt hat, dann hat er dem nachspringen und ist Gefahr gelaufen, dass er nicht mehr in seinem Land war?
Ja, und zum Teil werden dann eben solche Leute auch entführt, dann gibt es eben politische Gefangene und zum Teil werden die dann später wieder austauscht. Also es ist nicht sehr ratsam im Moment, eben diese Grenzen zu überschreiten, obwohl es gibt eine grüne Grenze, aber man muss sagen, es gibt im Moment, vor allem zu Südossetien, weder eine Durchreise, eine Einreise oder eine Ausreisemöglichkeit vom georgischen Territorium aus. Nur gerade das IKK, wenn ich das noch sagen darf, hat gewisse Möglichkeiten, kann Krankentransport durchführen. Aber da muss wirklich das IKK, müssen Delegierte, die in Südossetien selber stationiert sind, die Kranken, die Pflegebedürftigen aufgreifen mit einem Krankenfahrzeug. Dann müssen die an die Grenzen fahren und dann werden die Kranken umgeladen in ein neues Spitalauto, dann von der anderen Seite, wo IKK-Delegierte von Tiflis herkommen. Und das sieht dann aus wie früher ein Agentenaustausch auf der Berliner Kleineckelbrücke, was noch DDR gegeben hat.
Offenbar kann nicht einmal die EU oder die Monitoring Mission, die Mission, die EUMM, sind unbewaffnete Leute, oder die eigentlich schauen, dass dort nicht wieder kracht oder dass Leute nicht wieder aufeinander schiessen. Offenbar können nicht einmal die übergrenzen. Die sind ja vor allem auf georgischem Terrain und nicht in Südossetien zum Beispiel.
Es hat früher noch 2 Organisationen gegeben, die im Grunde genommen auf beiden Seiten haben können arbeiten. Die UNOMIG in Abchasien und OSZE in Südossetien. Aber mit dem Krieg oder mit dem Kriegsende vom Sommer 2008 haben die Missionen ihre Arbeit müssen einstellen. Und der damalige französische Staatspräsident Sarkozy, der hat dann die Idee gehabt, eine europäische Monitoring Mission auf die Beine zu stellen. Die ist einfach in Tiflis stationiert und geht zur Grenze, versucht da zu schauen, was passiert, und vor allem eben die Europäische Union auch immer auf dem Stand zu halten. Die sind nicht sehr beliebt im Grunde genommen bei den Georgierinnen und Georgier. Die fahren mit grossen Geländefahrzeugen durchs Land und die Leute haben den Eindruck, dass im Grunde genommen eben die Mission überhaupt nicht erreichen kann. Wenn die beispielsweise in Tiflis an ihrem Hauptsitz eine telefonische Hotline hat, wo man gewisse Sachen melden kann. Kommt dazu, dass die EUMM nicht sehr geschickt geleitet wird. Und zwar hat das zu tun mit den Stimmen von den sogenannten neuen osteuropäischen EU-Ländern. Die haben dafür gesorgt, dass immer sehr russlandkritische Leute und Chefs dort in dieser Mission arbeiten. Im letzten Jahr war das ein polnischer General, der Herr Tschitschkewitsch, und der hat sehr ungeschickte Äußerungen gemacht und ist dann sehr schnell, vor allem auf abchasischer Seite, zur Persona non grata erklärt worden. Und jetzt hat ein neuer ein Bürokrat ohne Felderfahrung, der erste Toivo Klar, jetzt die Mission übernommen. Und ich muss sagen, ich habe den besucht und bin nicht sehr zuversichtlich, dass die EUMM unter dieser Führung eben sehr viel ausrichten kann. Eine gewisse Hoffnung gibt es jetzt. Die Schweiz übernimmt ja den Vorsitz über die OSZE, hat sehr einen guten Botschafter auch in Georgien. Und unter Umständen wird die OSZE jetzt die Funktion können übernehmen, wo man versuchen kann, gewisse Sachen zu vermitteln, vor allem im Grenzverkehr, wenn es zu Problemen kommt. Und ich denke, dass der Friedensprozess jetzt vor allem auch dank dem Mittun von Schweizer Delegierten hier einen neuen Aufschwung nehmen kann.
Und das ist, glaube ich, nötig, weil es klingt ziemlich verkachelt, so wie Sie das beschreiben. Jetzt ist ja eine Zeit lang eine richtig Eiszeit zwischen Georgien und Russland nach dem Kaukasuskrieg. Der Regierungschef Iwanischwili hat die Beziehungen zu Russland verbessern. Sie haben das auch schon angesprochen. Hat er denn Erfolg?
Er hat einen kleinen Erfolg gehabt, können verzeichnen. Das ist eindeutig. Wie gesagt, schon vor dem Krieg haben die Russen Grenzen dicht gemacht gegenüber dem georgischen Wein, wo dort in Russland vor allem sehr beliebt ist. Seit ein paar Wochen ist georgische Wein wieder in den Läden in Russland gekommen. Auch das beliebte georgische Mineralwasser. Aber man kann sagen, die Situation ist immer noch schwierig. Es gibt keine direkten diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und Georgien. Und auch hier bietet ja bekanntlich die Schweiz ihre guten Dienste an. Das heisst, die russischen Interessen in der Botschaft, in der russischen Botschaft in Tiflis, werden von Schweizer wahrgenommen und vice versa die Interessen von Georgien hier an der Botschaft in Moskau, ebenfalls durch die Botschaft von der Schweiz.
Ich habe mich gefragt, wie kann denn überhaupt ein georgischer Politiker gehen? Kann er dann sagen, gut, wir machen jetzt wieder Frieden mit den Russen und gute Beziehungen und so weiter und wir erheben jetzt überhaupt keinen Anspruch mehr auf Südossetien und Abkhazien? Geht das überhaupt innenpolitisch?
Nein, das ist sehr, sehr schwierig möglich. Man muss sehen, dass natürlich viele auch noch ihre Verwandten haben im anderen Teil. Aber man muss jetzt pragmatisch vorgehen. De facto im Moment einfach hat Georgien die beiden Provinzen verloren. Das muss man zur Kenntnis nehmen, wenn man das nicht will. Und man kann im Moment nur darauf setzen, die Situation einfach auf beiden Seiten irgendwie zu verbessern, wenn das schwierig ist natürlich für einen Georgier. Er ist sich immer bewusst, dass Georgien mit dem Krieg vor allem rund 20%, also rund ein Fünftel vom ehemaligen Territorium verloren hat.
Und wenn wir bei Beziehungen von Russland sind, auch das haben Sie schon angesprochen, aber ich frage mich, wie weit können denn die Beziehungen besser werden, wenn gleichzeitig Georgien eigentlich eine Annäherung an die EU und sogar an die NATO anstrebt? Das wird ja Russland auch nicht wahnsinnig gefallen.
Nein, das ist der Fall. Und auch die neue Regierung will wirklich die Westintegration. Und es gibt keinen Zweifel, auch in rund einem Monat wird Georgien auch im EU-Assoziierungsabkommen, wo das Vilnius behandelt wird, eben beitreten. Da gibt es keinen Zweifel. Aber auf der anderen Seite bemüht sich wirklich die neue Regierung, möglichst gute Verhältnisse zu haben, nachbarschaftliche Verhältnisse auch eben zu Russland. Und ja, das ist die Ausgangslage und an die muss sich jetzt auch Russland halten in den künftigen Verhandlungen.
Wir haben ein paar Stimmen gehört aus Georgien von Ihrer Reise. Peter Giesling, Sie haben sich nicht nur mit Politik befasst und mit dem Kaukasuskrieg. Sie haben unter anderem auch einen Chor besucht. Typisch georgisch sind so spezielle Gesänge. Es geht um Krieg, König, Landverlust und so. Und so einen Chor haben Sie besucht.
Das ist richtig. Ich bin einfach ganz fasziniert. Einerseits vom georgischen Essen, das ist wunderbar. Die Gewürze und Früchte, die es dort gibt. Und dann eben vor allem auch die polyphonen Gesänge von diesen Männern gehört dort. Und ich habe mir dann einen kleinen Auftritt von so einem Chor organisieren in der Tiflisser Philharmonie. Und da hat der Basiani-Chor ein wunderschönes Lied, eine Art georgischen Jodelgesang vortragen. Und ich spiele das ganz kurz vor.
Hey, hey, hey. Das,
was wir hier gehört haben, das ist eben für Georgien ein ganz wichtiges, gurisches, polyphonisches Lied. Ein Lied, das entstanden ist im Westen von Georgien, an der Grenze zum Schwarzen Meer.
Aramed tuiton stilit da misi improvisatsialo da ganvitarebis donit.
Und das Wichtigste eben an dem Jodel von Gurie, das sind die Steigerungen in der Improvisation in diesen verschiedenen Stimmen, die wir jetzt hier gehört haben.
Da wird sich vielleicht der ein oder andere hier in der Schweiz mit Jodeln auch ein Beispiel nehmen, sicher auch eine Inspirationsquelle. Zurück zur Politik, Peter Giesling. Der Präsident, der Staatschef Saakaschwili, der muss abtreten. Es gibt Wahlen am Wochenende. Der Ivanischwili, eigentlich der, der das Bündnis Georgischer Traum gegründet hat und wo er jetzt Regierungschef ist, der will eigentlich, dass ein Freund von ihm das Amt vom Saakaschwili übernimmt. Wer ist das?
Ja, das ist der jetzige Innenminister. Der ist sehr beliebt. Es gibt Kritik natürlich auch von außen, vor allem von der Opposition, jetzt von Seite von Saakaschwili, dass da jetzt eine Vetterli-Wirtschaft stattfindet. Aber ich denke, dass das völlig normal ist, was dort passiert, dass der eben jetzige Innenminister dann unter Umständen die neue Regierung übernehmen wird. Das ist der Irakli Garibashvili.
Da hat man einiges gehört. Die einen haben gelästert, dass sie einfach so ein Hochzeitsgeneral. Der Saakaschwili selber hat gesagt, dass der Ivanischwili seinen Freund zum Präsident will machen, dass sie eine Art wie der römische Kaiser Caligula, der seinem Lieblingsross einen Senatssitz geben will. Ist da etwas dran? Das ist ja noch heftige Kritik.
Das ist eine heftige Kritik, aber das ist normal, dass es temperamentvoll zugeht, vor allem in Georgien. Ich habe mich wirklich umgelost dort und muss sagen, eben der Irakli Garibashvili, der Innenminister, ist wirklich sehr, sehr beliebt bei der Bevölkerung. Und ich denke, das wird funktionieren, genauso wie bei den Präsidentenwahlen. Aber auch dort ist es so, als wenn jemand anderer, also beispielsweise der Kandidat von der Gegenpartei, von Saakaschwili, gewählt wurde, der David Bakratze, dann wäre das auch für die jetzige Regierungspartei kein Weltuntergang, weil, wie gesagt, eben die Funktion von dem georgischen Staatspräsidenten in Zukunft eben vor allem eine symbolische Funktion ist, eine Art Funktion vom sogenannten Hochzeitsgeneral.
Und was denken Sie, wie sicher ist der Sieg vom Bündnis Georgischer Traum jetzt bei diesen Präsidentschaftswahlen vom Sonntag?
Ich denke, dass der Herr Margvelashvili gute Chancen hat. Vielleicht kommt es zum zweiten Wahlgang, aber ich denke, er wird sich durchsetzen können.
Peter Giesling, herzlichen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.